Menschen kommen zu dir mit einer Bitte. Bitte bete für mich. Bitte bete für mich. Das ist doch schön, wenn so ein Anliegen da ist. Ja, wenn Leute zu dir hinkommen und sagen, ich bin in einer Entscheidungssituation, ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung, ich weiß noch nicht genau, wo es hingehen soll, bitte bete für mich. Oder ich habe eine Prüfung am Mittwoch, 9 Uhr, bitte bete für mich. Ich möchte mit Freunden über den Glauben reden und da tut sich eine Möglichkeit auf an dem und dem Tag, bitte bete für mich. Ich habe einen Konflikt, einen Streit, bitte bete für mich. Ja, es gibt viele Anliegen, wo wir füreinander beten können und das ist schön, dass wir das auch austauschen können. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass jemand, der Gott gar nicht kennt, mit Gott gar keine Beziehung hat, aber von dir weiß, dass du mit Gott verbunden bist, dass der zu dir gesagt hat, bitte bete für mich. Jetzt wird's schwierig, bitte bete für mich. Ist ja eine tolle Möglichkeit, mit Menschen zu beten. Und manchmal kommt auch die Frage, ich denke auch viel zu selten. Und heute dieser König, um den es heute geht, wir sind ja noch das letzte Mal in der Reihe zu den Königen, da ist dieser König Zedekia. Und dieser König Zedekia, der geht zu dem Propheten Jeremia und sagt, bete doch für uns zum Herrn, unserem Gott. Ja, das lesen wir in Jeremia 37, Vers 3. Und in Jeremia 37, Vers 17 sagt er, ist denn ein Wort des Herrn da? Also da sehen wir von diesem König, der wollte Gebet, der wollte etwas von Gott wissen, das hat ihn bewegt und beschäftigt. Er möchte Gottes Beistand erfahren. Ja, viele von euch waren letzte Woche da, da ging es um den König Joachim, der war ganz anders, war ein Bruder von ihm, aber der war ganz anders. Der hat nicht gefragt, bitte bete für mich oder ich möchte Gottes Wort hören, sondern der hat Gottes Wort verbrannt und verachtet und der wollte den Propheten Jeremia ins Gefängnis stecken. Der König Zedekia war da schon etwas anders. Bete für mich, sagt er. So, viele von euch haben diesen Überblick über die Könige. Ja, es liegt hinten aus. Also es ist immer noch die Möglichkeit, das mitzunehmen. Das gibt einen tollen Überblick über das Alte Testament. Und wir sind jetzt so bei dem letzten König angelangt in der Geschichte Israels, den ganz letzten König, König Zedekia. Und was euch da auffällt, der ist schwarz gemalt. Also wir wissen ja, die gelb gemalten, das sind die Könige, die mit Gott gelebt haben. Die Könige, die schwarz gemalt sind, das sind die Könige, die nicht mit Gott gelebt haben. Wie geht das denn? Da ist ein König, der fragt um Gebet, der bittet um Gebet und der bittet um Gottes Wort, der möchte Gottes Wort hören und hier aber sehr, sehr negativ eingetragen. Wir werden uns das genauer anschauen, wie das da war. Und Hinweis zur Predigtreihe nächste Woche wäre eigentlich geplant gewesen, im Timotheusbrief anzufangen, aber wir haben einen Gastprediger da, Heinrich Derksen, der Rektor von dem Bibelseminar Bonn, wird hier sein und dem haben wir jetzt nicht festgelegt, über was er predigen soll. Das heißt, der Beginn vom zweiten Timotheusbrief ist erst in 2 Wochen dazwischen, ist dann nochmal Pfingsten. Ja? Also, dass ihr Bescheid wisst. Und heute schließen wir praktisch die Reihe über die Könige ab. Und hier bei Zedekia ist es so ähnlich wie beim letzten Mal bei Joachim, dass da besonders das Buch Jeremia hilfreich ist. Ja, also in dem Buch Chronik und Könige, da erfahren wir viel über Könige, sagt der Name Könige schon. Aber wenn wir uns die Herzenseinstellung anschauen wollen von dem König Zedekia oder auch von Joachim, da ist es schon hilfreich, in das Buch Jeremia zu schauen. Das ist die beste Quelle. Deshalb werde ich mit euch heute in das Buch Jeremia auch schauen. So, aber das gibt es, so ähnlich wie Zedekia, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, ich möchte schon irgendwie was von Gott wissen. Ich möchte schon mal so ein Gebetsanliegen bringen. Ich möchte schon ein bisschen was von Gottes Wort hören. aber die dann ähnlich wie Zedekia, wie das hier angezeigt ist, doch keine echte Beziehung mit Gott haben. Ja, das gibt es, die nicht in totaler Gegnerschaft sind und total dagegen wie ein Joachim, sondern die doch so ein bisschen offen sind, hin und her gerissen. Wir werden das bei dem Zedekia sehen, der ist eben hin und her gerissen, ein unentschlossener König. Und damit ihr euch das vielleicht ein bisschen merken könnt heute, habe ich mal wieder drei Punkte für die Predigt. Also Zedekia, der unentschlossene König. Ja, der auf der einen Seite Gott sucht und auf der anderen Seite doch sich nicht durchringen kann, mit diesem Gott auch wirklich zu leben. Und dann drei Punkte dazu. Wir sehen, Not lehrt beten. Ja, wenn Menschen in Not sind, ist das für viele, auch manchmal für Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben, ein Anlass, jetzt will ich zu Gott beten. Das zweite ist, Gott ist kein Wunscherfüller. Und das dritte ist die Entscheidung, vor der König Zedekia steht. Möchte er wirklich Gott vertrauen oder ist seine Menschenfurcht einfach zu groß? So steigen wir ein in das Buch Jeremia. Jeremia Kapitel 37 und 38 möchte ich mit euch anschauen. Jeremia 37 Vers 1. Das ist ein Vers, das sind furchtbar viele Namen. Ja, das ist manchmal so, wenn wir die Bibel lesen, da sind ganz viele Namen. Ja. Und Zedekia, das ist der König, um den es heute geht, der Sohn des Josia. Von diesem König haben wir vor zwei Wochen gehört, den Nebukadnezar, der König von Babel, zum König gemacht hatte im Land Juda, regierte als König an der Stelle von Konja, dem Sohn des Joachim. So, von Joachim haben wir letzte Woche gehört. So, das heißt, wir haben jetzt vier Könige von Juda und dann noch diesen Nebukadnezar, den König von Babel. Könnte ich nochmal die Übersicht über diese Familie von Josia haben? Wir haben also den Josia, den wir uns angeschaut haben, ein König, der mit Gott gelebt hat. Dann haben wir drei seiner Söhne. Joachim hatten wir das letzte Mal angeschaut, heute Zedekia. Und der Joachim, der hatte einen Sohn, der war 3 Monate König. Dann ist er abgesetzt worden und nach Babel verschleppt worden. Und der hatte auch den Namen Konja. Ja, also das ist der gleiche praktisch. Und dann wurde der Zedekia abgesetzt. Was dieser Vers schon mal ausdrückt, wenn ein König nach dem anderen wechselt, das spricht nicht für Beständigkeit. Da ist keine Stabilität im Land. Es ist alles durcheinander. Und wenn vor allen Dingen noch andere Könige kommen und darüber bestimmen, ja, also wie hat das in Juda auszusehen und so weiter, da kam der große König Nebukadnezar von Babylon und hat gesagt, du bist jetzt König. Ja, da sieht man, ganz schwierige Situation, unklare Situation. Viele haben sich ja immer noch gewünscht, der Joachim, der war von Israel, von Juda selbst eingesetzt, die haben sich den gewünscht als König. Der war immer noch da, da war die Hoffnung, vielleicht kommt er ja mal wieder und so weiter. Und der Zedekia, das war einer, der von außen eingesetzt worden ist und der da jetzt irgendwie im Land Juda regieren sollte. Also der Hauptbestimmer, der das alles in der Hand hatte, das war der König Nebukadnezar. Und der macht einiges. In 2. Könige 24, Vers 17 lesen wir, und der König von Babel machte Matanja, Joachins Onkel, an seiner Stelle zum König und änderte seinen Namen in Zedekia. So, jetzt sind wir ganz durcheinander, so viele Namen. Der hieß nämlich nicht von Anfang an Zedekia, sondern er hieß erst Matanja. Und dann kommt einfach der König von Babel und sagt nicht nur, du bist jetzt der neue König, sondern gibt ihm auch einen neuen Namen. Wer den Namen gibt, bestimmt. Ja, du bekommst jetzt eine neue Identität. Du bist jetzt abhängig von meinen Gnaden. Das war übrigens beim Propheten Daniel auch so. Ja, der ist nach Babylon verschleppt worden und er hat durch König Nebukadnezar einen neuen Namen bekommen. Und so hat also dieser König Nebukadnezar seine Macht ausgenutzt. Matanja. Matanja, die Bedeutung ist Gabe, Geschenk Gottes. Und das Besondere bei dem Namen Zedekia ist jetzt, Zedekia, die Bedeutung war gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, wer dem Nebukadnezar gesagt hat, er soll diesen Namen nehmen. Der ist eigentlich sehr toll. Das bedeutet Gott, Jahwe. Dieses Jahr steht für Jahwe. Gott, Jahwe ist meine Gerechtigkeit. Jahwe ist meine Gerechtigkeit und dieser Name ist fantastisch. Ja, das hatten wir vorhin schon gehört bei der Einleitung zu diesem Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ja, und nimm fort, was mich und andere zerstört. Ja, diese Einladung zu kommen zu dem Herrn Jesus, zu Gott und zu sagen, nicht meine Werke und das, was ich getan habe, das rettet mich, sondern die Beziehung mit Gott, das, was Jesus getan hat. Ja. Und Zedekia heißt jetzt nicht, meine Gerechtigkeit sind meine guten Taten und das, was ich alles getan habe, sondern Jahwe ist meine Gerechtigkeit. Ja. Manchmal, auch dieser heidnische König Nebukadnezar, manchmal hat er die Sachen richtig gemacht und eben dieser Name ist ja sehr gut, hätte er sich mal dran gehalten. Also in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit, wo die Weltmächte gegeneinander kämpfen, ist dieses kleine Reich Juda und da bestimmt der König von Babylon bestimmt praktisch, wo es lang geht. So, und jetzt habe ich mal eine Karte, die wir mal sehen können. Da haben wir also in Gelb dieses riesige Weltreich Babylon. Noch nicht unter babylonischer Herrschaft war in Rot eingekreist Ägypten. Und ihr seht, genau dazwischen ist Juda in Blau eingekreuzt. Ja, das heißt, wir haben Babylon als Weltmacht, dann haben wir Ägypten, die kämpfen miteinander. Und dazwischen ist das kleine Juda. Und jetzt hat sich der Zedekia dann nach einiger Zeit gedacht, Nebukadnezar ist nicht so gut. Ich gehe jetzt zu den Ägyptern. Ich lasse mir von den Ägyptern helfen. Ich arbeite mit den Ägyptern zusammen. Die Steuern sind nicht so hoch. Ich gehe zu denen über. Ich mache mit denen mit. Und dadurch gibt es einen großen Konflikt natürlich mit Nebukadnezar, der über die ganze Welt herrschen will. Das ist also der Hintergrund. Der König Zedekia sucht Schutz bei den Ägyptern. Unterstützung bei den Ägyptern und ist hin und her gerissen, notvolle Situation. Ich möchte nicht mit ihm tauschen. Also es gibt ja Leute, wo man dann sieht, die haben wirklich ganz schwierige Entscheidungen zu treffen. Sie sind hin und her gerissen, sie sind in menschlich schwierigen Situationen und in so einer Situation war der Zedekia. Und wir lesen weiter in Jeremia 37, Vers 2, Not lehrt beten, aber noch nicht so richtig, Vers 2, und weder er, König Zedekia, noch seine Knechte, noch das Volk des Landes hörten auf die Worte des Herrn, die er durch den Propheten Jeremia geredet hatte. So, und deshalb erstaunt dann die Bitte, sie hören nicht auf Gottes Wort, und dann kommen sie trotzdem, Vers 3, und der König Zedekia sandte Juchal, dem Sohn Schelemjas und Zephania, den Sohn Maaseas, den Priester zum Propheten Jeremia und ließ ihm sagen, bete doch für uns zum Herrn. Ja, also sie schicken hin. Eine Bekannte von mir, die wollte vom Glauben nichts wissen. Überhaupt nichts. Es war, also sie war gar nicht offen irgendwie für Gespräche. Und dann war sie in einer ganz schwierigen Situation, wo es Streit und Schwierigkeiten gab. Und dann fand sie es auch, hat sie mit mir gesprochen und dann hat sie auch gesagt, ja, bete dafür. Und dann war diese Sache erledigt und dann war alles wieder vorbei. Alles wie vorher, ja. Und so erleben wir das jetzt bei dem König Zedekia. Der ist in Not. Nämlich, wer soll jetzt über das Land regieren? Nicht mehr hoffentlich, denkt er, die Babylonier, König Nebukadnezar, sondern hoffentlich die Ägypter, die da zur Hilfe anrücken sollen und Israel befreien sollen. Das ist so diese politische Idee. Deshalb denkt er, da sollte ich jetzt nachhaken. Bete doch für uns zum Herrn, unserem Gott. Ja, schade, dass das nur so oberflächlich ist. Wir sehen dann den Hintergrund auch in Vers 5. Ich werde nicht auf jede Sache eingehen. Inzwischen war das Heer des Pharao aus Ägypten ausgezogen. Also die Ägypter sind mit einer Militärmacht gekommen, um den Juden, den Menschen in Juda zu helfen. Und die Chaldeer, die Jerusalem belagerten, das waren Nebukadnezar und Co., die Babylonier, die Chaldeer, hatten die Nachricht von ihnen gehört und waren von Jerusalem abgezogen. Also es kam eine große Armee von Ägypten, eine Hilfsarmee für Zedekia, und die Babylonier mussten Jerusalem verlassen. Und jetzt war die Hoffnung, ja, jetzt ab jetzt haben wir keine Babylonier mehr hier. Das war die Hoffnung und das war der politische Plan. Und da kann man ja immer noch sagen, schenk Herr, dass unsere Pläne alle gut aufgehen. Ja, das war sein Anliegen. Schenk, dass unsere Pläne gut aufgehen. So, und die Antwort, die aber Jeremia mitgeben muss, ist eine ganz andere. Die Hoffnungen erfüllen sich nicht. Das ist der zweite Punkt. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Schauen wir mal an, wie der Prophet Jeremia reagiert. Und das Wort des Herrn geschah zu dem Propheten Jeremia, ab Vers 6. So spricht der Herr, der Gott Israels, so sollt ihr dem König von Juda sagen, also dem Zedekia, der euch zu mir gesandt hat, um mich zu befragen. Siehe, das Heer des Pharao, das euch zur Hilfe ausgezogen ist, wird in sein Land nach Ägypten zurückkehren. Die werden gar nichts machen. Ja, die kommen. Aber zwischendurch, dann gehen sie einfach wieder zurück. Das sah nur so aus, als ob das eine Hilfsarmee ist, als ob sie wirklich unterstützen werden. Aber die werden abziehen. Und dann heißt es weiter, und die Chaldeer werden wiederkommen. Die Babylonier, Chaldeer ist ein anderes Wort dafür, für die Babylonier. Und die Chaldeer werden wiederkommen und gegen diese Stadt kämpfen und sie werden sie einnehmen und mit Feuer verbrennen. So spricht der Herr, täuscht euch nicht selbst und sagt nicht, die Chaldeer werden endgültig von uns wegziehen, denn sie werden nicht wegziehen. Ja? Das ist also etwas, was sich der Zedekia überhaupt nicht gewünscht hat, was überhaupt nicht seinen Vorstellungen entsprach. Ja? Und manchmal ist das ja so, dass wir auch als Menschen irgendwie Vorstellungen haben, so soll jetzt die Lösung sein. Da bekomme ich Hilfe, dann klappt das, dann ist das in Ordnung und so weiter. Aber Gott handelt nicht immer nach unseren Vorstellungen. Ja, selbst mit Gebet nicht immer, dass Gott es ganz genauso macht. Manchmal werden Pläne durchkreuzt. Manches, was beeindruckend aussah, wie diese Riesenarmee, die von Ägypten zur Hilfe gekommen ist, manches entpuppt sich dann doch nicht als so stark. Gott hat andere Pläne auch mit Jeremia und mit dem Zedekia und mit dem ganzen Volk Juda. Siehe, das Heer des Pharao, das euch zur Hilfe ausgezogen ist, wird in sein Land nach Ägypten zurückkehren. Und wenig später dann in Vers 17 sagt der Jeremia, lesen wir in Jeremia, dann sandte der König Zedekia hin und ließ ihn holen. Also das war wieder eine Anfrage von König Zedekia an den Propheten Jeremia. Der war inzwischen im Gefängnis, war inzwischen verhaftet worden, Jeremia. Und dann lesen wir in Jeremia 37, Vers 17, da sandte der König Zedekia hin und ließ ihn holen, den Jeremia. Und der König fragte ihn in seinem Haus heimlich, ist ein Wort des Herrn da? Und Jeremia sagte, es ist eins da, nämlich, du wirst in die Hand des Königs von Babel gegeben werden. Auch nicht, was er sich vorgestellt hat. Also einmal ist es so, er schickt ein paar Leute zu Jeremia und sagt, lass beten für mich, betet für uns. Und dann, wo der Jeremia ins Gefängnis gesetzt worden ist, weil er Gottes Wort verkündigt hat, dann auf einmal holt Zedekia ihn heimlich, niemand darf es wissen, das macht Zedekia öfter mal, holt ihn heimlich und fragt, ist ein Wort des Herrn da? Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, ja. Menschen wissen, dass du gläubig bist, dass du Christ bist und in der großen Gruppe traut sich niemand zu fragen, aber dann im Einzelgespräch, dass dann Leute doch nachfragen und sagen, wie ist das eigentlich? Wie ist das mit Gott? Wie ist das mit Jesus? Und erzähl mal. Und so eben dieser König. Er traut sich nicht richtig. Ja, er weiß, der Jeremia hat was zu sagen. Er weiß das. Er weiß, das ist Gottes Prophet. Er weiß das. Aber er traut sich nicht, wirklich diesen Weg konsequent zu gehen und ganz konsequent in der Nachfolge zu sein. Traut er sich nicht? Heimlich fragt er nach. Und immer noch, Jeremia sagt, du wirst in die Hand des Königs von Babel gegeben werden. Es führt kein Weg daran vorbei. Das ist interessant. In der Bibel lesen wir ja öfter, wo so Leute gefangen waren und dann Leute zu ihnen gekommen sind und gefragt haben, wie ist es eigentlich mit Gott? Fallen euch da welche ein? Josef wurde gesagt, Johannes der Täufer, ja. Ja, genau, also Johannes der Täufer habe ich Markus 6, Vers 20, ja, da kam der Herodes. Denn Herodes fürchtete den Johannes, der mit Gott gelebt hat, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Ja, das ist einer, der hin und her gerissen ist, der nicht weiß, also der auf der einen Seite weiß, ja, dieser Johannes, der ist wirklich mit Gott unterwegs, von ihm bekomme ich gute Informationen über Gott. Und auf der anderen Seite, ich will nicht konsequent leben. Ich will nicht wirklich das umsetzen, was ich da höre. Ja, so ein bisschen, aber nicht so ganz konkret und so, ja. Und dann haben wir das auch bei dem Paulus, der war auch im Gefängnis. Und in Apostelgeschichte 24 und 25, da lesen wir, nach einigen Tagen aber kam Felix, das war ein Statthalter damals in Caesarea, so wie Pontius Pilatus, aber ein bisschen später, Felix. Und nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Ja, da ist Interesse. Was hast du zu erzählen über Christus? Ja, das ist doch relevant und wichtig. Und jetzt, Vers 25, als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und über das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin, wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Also ja, Themen sind erwünscht, wo es irgendwie um Gott geht, um Gebet und Gott hilft und Gott macht und Gott erfüllt Wünsche. Aber sobald es darum geht, wirklich Gott nachzufolgen, ihn zu fragen, Herr, was willst du? Du bist ein großer Gott. Was willst du? Wird schwierig. Und so sind die Leute, die hier beschrieben werden, richtig schwankend und hin und her gerissen. So geht es auch dem Zedekia. Da ist keine volle Ablehnung, aber auch kein volles Ja. Hin und her gerissen. Gehen wir wieder zurück zu Jeremia 37, die Verse 18 und 19. Und Jeremia sagte zum König Zedekia, was habe ich an dir oder an deinen Knechten oder an diesem Volk gesündigt, dass ihr mich ins Gefängnis gesetzt habt? Wo sind denn eure Propheten, die euch geweissagt haben, der König von Babel wird nicht über euch noch über dieses Land kommen. Ja, zur Zeit von Jeremia gab es ganz viele Propheten, ganz viele. Aber das waren Falschpropheten. Die haben nämlich nur das erzählt, was die Leute hören wollten. Die haben gesagt, es wird alles gut, es wird alles super und keine Angst haben, weder von Babylon noch von irgendjemand anderes. Alle eure Wünsche werden erfüllt, alles, was ihr euch vorstellt, wird erfüllt werden. Die waren dann alle weg. Wo schwierig war, waren diese ganzen falschen Propheten weg. Ja, die sind nur für gute Zeiten, sind die zu gebrauchen. Aber wenn es schwierig wird, sind die weg. Wir werden uns ja dann in nächster Zeit viel mit dem zweiten Timotheusbrief beschäftigen. Und da lesen wir auch in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln hinwenden. Ja, ist ja immer wieder in der Bibel die Frage, wo höre ich hin? Wo höre ich hin? Ja, und in Israel damals zur Zeit von Jeremia war es attraktiv. Ich höre auf diese falschen Propheten, die sind einfach super. Die sind toll, was die mir alles erzählen. Und beim Timotheus wird auch gewarnt und gesagt, natürlich, man kann sich den Lehrern hinwenden. Es kitzelt in den Ohren, also man ist richtig begeistert und so, ja. Und heute kannst du im Internet alles finden an Programmen, die bestätigen nur das, was du hören willst. Mit anderen Sachen brauchst du dich gar nicht beschäftigen, ja. Und bei dem Zedekia können wir lernen, es geht nicht nach unseren Wünschen. Sondern wichtig ist zu fragen, Herr, was willst du denn? Was willst du denn? Und Zedekia wird vor eine Entscheidung gestellt. Er ist in einer Entscheidung, wo er jetzt sagen muss, wo geht's lang? Und das ist der dritte Punkt, Gottvertrauen oder Menschenfurcht. Ein weiteres Licht auf Zedekia ist Jeremia 38. Und ich lese in Jeremia 38, ist zeitlich ein bisschen andere Situation, lese ich die Verse 1 bis 6. Lasst euch durch die Namen nicht verunsichern. Und Shephatja, der Sohn des Mattan, und Gedalia, der Sohn des Paschur, und Juchal, der Sohn des Schelemja, und Paschur, der Sohn des Malkia, hörten die Worte, die Jeremia zum ganzen Volk redete, indem er sagte, so spricht der Herr, wer in dieser Stadt bleibt, wird sterben, durch das Schwert und durch den Hunger und durch die Pest. Wer aber zu den Chaldäern, zu den Babyloniern hinausgeht, wird leben und sein Leben wird er zur Beute haben, sodass er lebt. So spricht der Herr, diese Stadt wird ganz gewiss in die Hand des Heeres des Königs von Babel gegeben werden und er wird sie einnehmen. Und die Obersten sagten zum König, dieser Mann muss getötet werden, da er ja die Hände der Kriegsleute nur schlaff macht, die in dieser Stadt übrig geblieben sind, und die Hände des ganzen Volkes, indem er nach all diesen Worten zu ihnen redet. Denn dieser Mann sucht nicht den Frieden, sondern das Unheil des Volkes. Jetzt ist der König Zedekia in einer Entscheidung. Da sagte der König Zedekia, siehe, er ist in eurer Hand. Siehe, er ist in eurer Hand, denn der König kann nichts gegen euch tun. Siehe, er ist in eurer Hand, denn der König kann nichts gegen euch tun. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohnes Malkia, die im Wachhof war, und sie ließen Jeremia mit Stricken hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern nur Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm ein. Ja. Also ich fand es sehr bemerkenswert, das habt ihr schon mitbekommen, diesen Vers 5. Siehe, er ist in eurer Hand, denn der König kann nichts gegen euch tun. An wen erinnert euch dieser Vers? An Pilatus hat mich das auch erinnert, ja. An Pilatus, ja. Ich habe nichts damit zu tun, entscheidet ihr. Ich kann ja eh nichts machen. Also der sich drücken will vor einer Entscheidung. Und so macht das eben hier der Zedekia auch und sagt, entscheidet ihr einfach, dann macht mit ihm, was ihr wollt. Nicht meine Verantwortung. Ja? Wir sehen, die Situation ist ganz anders als bei Joachim oder Josia. Ja, bei Josia war der König, der nach Gott gefragt hat, Josia selbst. Seine Mitarbeiter haben nach Gott gefragt, sein Ministerteam. Das letzte Mal haben wir gesehen einen gottlosen König, den König Joachim, der total gegen Gott war. Aber der hatte Minister, die nach Gott gefragt haben und die den Jeremia und andere Propheten beschützt haben und die gesagt haben, es ist nicht richtig, Gottes Wort zu verachten. Ja, der König Zedekia, der hat auf einmal ganz andere Minister, weil ganz viele sind nach Babylon verschleppt worden durch den König Nebukadnezar. Der hat jetzt ganz neue Leute und da sehen wir, die Minister sind also sehr gegen Gottes Wort eingestellt, die hier beschrieben werden. Und der Zedekia sagt, ich entscheide nicht, das wird mir zu viel, macht ihr mal, habe ich nichts mit zu tun, halte ich mich raus, ihr werdet schon wissen, was richtig ist. Ja. Und das ist ja bis heute eine Herausforderung, ja, wo man eigentlich, wo Mut gefragt ist, wo man dann sagt, nee, wird mir alles zu viel. er hätte schon die Macht gehabt zu sagen, nein, das möchte ich nicht, aber er lässt es dann doch zu. So, Vers 2, wird beschrieben, was der Jeremia angekündigt hat. Wer zu den Chaldäern, 2b, wer aber zu den Chaldäern hinausgeht, wird leben. Und sein Leben wird er zur Beute haben, sodass er lebt. Also Jeremia stellt das Volk Gottes, das Volk Israel, vor eine Entscheidungssituation. Wenn ihr in dieser Stadt bleibt, werdet ihr sterben. Wenn ihr diese Stadt verlasst und euch ergebt, dann werdet ihr leben. Und da muss ich dran denken, dass wir im Neuen Testament ja auch in dieser Entscheidungssituation sind. Ja? In Matthäus 7, 13 bis 14 sagt der Herr Jesus, geht hinein durch diese enge Pforte, denn die Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja, das ist auch eine Einladung. Entscheide dich, wirst du diesen breiten Weg gehen oder diesen schmalen Weg. Und in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jeremia stellt vor Entscheidung, der Herr Jesus stellt vor eine Entscheidung. So, also der König drückt sich und Menschenfurcht bestimmt ihn einfach. Aber zum Glück gibt es bei den Beamten von dem König Zedekia doch einen, der Gott vertraut. Und das Interessante bei diesen Beamten ist, das ist einer, der gar nicht eigentlich zum Volk Gottes gehört. Einer, der vom Ausland dazugekommen ist. Nämlich der Ebed-Melech. Ebed-Melech heißt Knecht des Königs. Und wir lesen dann von ihm in Vers 7 bis 9. Und Ebed-Melech, der Kuschit, der Kuschiter, das ist ein Land etwa Sudan, also Afrika, Sudan südlich von Ägypten. Und Ebed-Melech, der Kuschiter, ein Hofbeamter, der im Haus des Königs war, hörte, dass sie Jeremia in die Zisterne gebracht hatten. Der König aber saß im Tor Benjamin. Da ging Ebed-Melech aus dem Haus des Königs hinaus und redete zum König. Mein Herr und König, diese Männer haben übel gehandelt in allem, was sie dem Propheten Jeremia angetan haben, den sie in die Zisterne geworfen haben. Er muss ja da, wo er ist, vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Und das ist mutig, ja, dass dieser Ebed-Melech sagt, nein, lieber König, so geht's nicht. Und das war falsch, das waren ja keine untergeordneten Personen, das waren ja die Minister, die Obersten, die das gemacht haben. Aber Ebed-Melech, der Ausländer, der geht hin und sagt, König, so geht's nicht. Ja, in Jeremia 39, Vers 18 lesen wir, dass Ebed-Melech Gott vertraut hat. Ja, dass er also nicht nur Mut hatte, sondern dass er ein tiefes Vertrauen zum lebendigen Gott eben hatte. Ja, es ist interessant. Jetzt muss praktisch, scheint sonst vom Volk Israel, vom Volk Gottes niemand mehr nach Gott zu fragen. Jetzt sind es Personen, mit denen man nicht gerechnet hat, die dem Volk Gottes zeigen, was Gottvertrauen ist. Wir hatten ja vor einiger Zeit, hatten wir ja die Leute von Liebenzell da und dann haben wir diesen Vortrag gehört über Mission und wo wir gesehen haben, es gibt ganz viele Missionare aus Ländern, auch hier in Österreich, aus Ländern, die jetzt auf der christlichen Landkarte über viele Jahrhunderte gar nicht so einen großen Christenanteil hatten. Aus Afrika, aus Asien kommen Menschen, ja, um in einem ehemalig christlichen Land Leuten zu sagen, es gibt eine Beziehung mit Gott. Ja, und so sehen wir das auch hier. Ausgerechnet einer aus dem, ein Kuschit, sagt jetzt dem König, so geht das nicht, so kannst du nicht mit dem Propheten umgehen, so kannst du nicht mit Gottes Wort umgehen, König. Und das war mutig. Ja, er hätte ja auch ins Gefängnis kommen können. So, okay, er kommt nicht aus dem Gefängnis raus, aber aus dieser Zisterne. Also er wird dann von Ebed-Melech befreit und muss dann trotzdem in ein besseres Gefängnis gehen. Aber das kann man nicht vergleichen mit den Gefängnissen heute. So, jedenfalls, obwohl dann Jeremia im Gefängnis ist, kommt er mal kurz raus, weil Zedekia hat wieder Fragen. Wieder Fragen über Gott und wie es weitergeht und so weiter. Ja, er weiß es, er ist interessiert. Verse 14 bis 16. Und der König Zedekia sandte hin und ließ den Propheten Jeremia zu sich holen, in den dritten Eingang, der im Haus des Herrn war. Ja, besser geht's ja nicht so. Im Tempelbereich. Im Tempelbereich treffen die sich, um über Gottes Wort zu reden. Ja, der Tempel heute, das sind Menschen, die mit Gott leben. Das ist ja toll, wenn man in der Umgebung von Menschen ist, die mit Gott leben. Und der König sagte zu Jeremia, ich will dich nach einem Wort fragen, verschweige mir nichts. Und Jeremia sagte zu Zedekia, wenn ich dir mitteile, wirst du mich dann nicht mit Sicherheit töten. Wenn ich dir aber einen Rat erteile, wirst du doch nicht auf mich hören. Da schwor der König Zedekia dem Jeremia heimlich. Heimlich, man beachte heimlich. Ja, also öffentlich würde der das nie machen. Heimlich. So wahr der Herr lebt, der uns dieses Leben gegeben hat, wenn ich dich töte oder wenn ich dich in die Hand dieser Männer gebe, die dir nach deinem Leben trachten. Was der Zedekia hier sagt, das ist großartig. Ja, in Vers 16, so wahr der Herr lebt, der uns dieses Leben gegeben hat. Ja, bei dem ist gar keine Frage da, ob Gott existiert. Das ist dem ganz klar. Der Herr lebt und der lebt nicht nur, sondern der hat den Menschen das Leben gegeben, auch dem Zedekia das Leben gegeben, auch dir und mir Leben gegeben. Ja, das Leben kommt von Gott, es ist aus Gottes Hand da, es ist ein Geschenk Gottes und das ist diesen Zedekia ganz bewusst. Aber viel mehr versteht er dann auch nicht, weil wir werden dann sehen, er wird doch nicht bereit sein, auf die Ratschläge von Jeremia zu hören und auf das Wort Gottes. Und das Interessante ist, wie das dann im Text auch begründet wird. Schauen wir an die Verse 19 und 20 in Jeremia 38. Und der König Zedekia sagte zu Jeremia, ich fürchte mich vor den Judäern, die zu den Chaldäern übergelaufen sind, dass man mich in ihre Hand ausliefert und sie ihren Mutwillen an mir auslassen. Da sagte Jeremia, man wird dich nicht ausliefern. Höre doch auf die Stimme des Herrn nach dem, was ich zu dir rede, dann wird es dir gut gehen und deine Seele wird leben. Ja, es sind Zusagen, die da auch gegeben werden. Aber was den König bestimmt, ist die Angst vor Menschen. Ja, er hat Angst vor diesen Menschen, die ihn dann vielleicht ausliefern. Er hat Angst vor seinen Ministern, die Jeremia anderes antun wollen. Menschenfurcht ist das, was ihn prägt und was ihn einfach nicht den Schritt gehen lässt, Gott ganz zu vertrauen. Ja, das ist für ihn der entscheidende Punkt. Und so antwortet er dann auch in Vers 24. Und Zedekia sagte zu Jeremia, niemand darf von diesen Worten erfahren, damit du nicht stirbst. Das ist dann das Ergebnis. Ja. Er weiß, was richtig ist. Er weiß, wie Gott ist. Aber Gott vertrauen, das möchte er nicht. Es war einfach ein Geheimgespräch. Ich bin eingestiegen mit dieser Frage, bete für mich, mit diesem Wunsch von Menschen. Es ist schön, wenn wir füreinander beten können. Es ist auch schön, wenn Menschen uns fragen, bete für mich. Aber die Frage, die wir hier durch den Text bekommen, bin ich wirklich bereit, auf Gott zu hören? Nicht nur mir Gott zu wünschen, so und so hast du zu handeln, sondern bin ich wirklich bereit, Gott zu vertrauen und auf ihm zu hören? Wir haben Zedekia gesehen als unentschlossenen König, der zwar Not erlebt und beten lernt, aber der sich Gott ganz anders vorstellt, wie er handeln soll, und zwar so, wie er sich das vorstellt. Und der vor der Frage steht, vertraue ich Gott oder fürchte ich mich vor Menschen. Wir haben ja jetzt die Predigtreihe von den Königen fertig. Ich glaube, die Hauptfrage ist immer, wie uns das die Kinder gesungen haben. Ja, Könige kommen und Könige gehen. Aber der eigentliche König ist Gott selbst. Und da die Herausforderung, ihm zu vertrauen, wirklich in allem und auch ihm die Herrschaft anzuvertrauen. Er soll das Sagen in unserem Leben haben. Amen.